Hier ist der erste Vortrag im Rahmen der Öko-Woche mit dem Motto Kleider machen Leute. Es geht um Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Und die beiden Frauen von Terke Pham werden uns heute einen Vortrag halten zu der sozialen Stellung der Frau innerhalb der Textilindustrie. Und wir haben auch noch ein weiteres Programm und donnerstags noch einen Vortrag von der Kampagne für die Sauberkeit.
So, also zu der Kampagne für saubere Kleidung. Ja, es hat mich schon ein wenig erstaunt, dass der Vortrag von Donnerstag als Kampagne für saubere Kleidung vorgestellt ist. Eigentlich ist Terre des Femmes Mitglied von dieser Kampagne. Also Terre des Femmes. Die ganze Aktion, die ganze politische Arbeit von Terre des Femmes ist in 5 Gebieten aufgeteilt. Und das eine Gebiet sind die sozialen Rechte von Frauen in der Textilindustrie, also soziale Rechte von Frauen allgemein, aber insbesondere in der Textilindustrie. Und in diesem Gebiet sind wir voll auf die Arbeit von der CCC, also von der Kampagne für saubere Kleidung, eingestellt, und wir sind Mitglied der Kampagne und wir machen einfach in der Kampagne mit. So, dann möchte ich gerne, dass sich die 2 Vorträge nicht überschneiden, aber da wir sehr viele auch mit Fallbeispielen unsere Vorträge vorbereitet haben, wird sich wahrscheinlich auch nicht so sehr überschneiden. Ich überlasse jetzt das Wort an Karin Betz, die Kampagne, also die Grundzüge der Kampagne vorstellt.
Ja, selbst wenn es sich überschneidet, finde ich es auch nicht so sonderlich tragisch, weil das Thema ist brisant genug, um es öfter zu hören, damit es sich auch irgendwann im Hinterkopf festsetzt. Ja, in Ergänzung zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen jetzt, die bis 17. Juli hier in Deutschland stattfindet, wollen wir hier von der Städtegruppe Trier, von Terre des Femmes, Frau und Mann in Bewegung bringen mit diesem wirklich schön gestalteten Logo. Männer sind natürlich auch angesprochen, obwohl hier nur Frau in Bewegung steht. Ja, indem wir auf Fair Play im sportlichen Bereich hoffen und gleichzeitig, und das ist eher unser Thema betreffend, auf Fair Pay anmahnen wollen. Fair Pay nämlich für die Näherinnen und Näher in der Sportbekleidungsindustrie, wobei die meisten dort Tätigen natürlich Frauen sind. Die Sportbekleidungsindustrie, und ich nenne beispielhaft da Adidas, Reebok und Puma, hat ihre Produktionsstätten in Länder verlegt, in denen de facto keine oder kaum eine gewerkschaftliche Organisierung möglich ist. Die Arbeitsbedingungen, und darauf beziehe ich mich heute insbesondere, bei Ocean Sky in El Salvador stellen sich so dar. 1500 meist Frauen, wenige Männer, sitzen abgesperrt in einer Freihandelszone, die umzäunt ist, an Nähmaschinen dicht an dicht in einer unbelüfteten Halle. Die Nachmittagstemperaturen können wir heute gut nachfühlen. Klettern bis auf 37 Grad Celsius. Die Menschen werden mit Sicherheitskameras dort den ganzen Tag begleitet, überall hin. Das Trinkwasser ist mit Kolibakterien verseucht, das heißt, sie werden auch auf die Toiletten begleitet. Wenn das Produktionssoll nicht rechtzeitig erfüllt ist, werden sie angeschrien, die Zeit von der Mittagspause abgezogen, die sicher schon ziemlich karg bemessen ist, und oder es muss bis 18.30 Uhr weitergearbeitet werden, das natürlich dann ohne Bezahlung der Überstunden. Schikanen und Diskriminierung am Arbeitsplatz schüchtern ein. Das wissen wir, haben wir vielleicht auch schon im Praktikum oder während der Ferienarbeit erlebt, in geringerem Maße, also ich habe es erlebt, deshalb denke ich, es hat auch schon mehrere Leute betroffen. Sie werden deshalb einschüchternd wirken, auch um die gewerkschaftliche Organisation im Keim zu ersticken. Ihre Rechte einzufordern, würde für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf Entlassung hinauslaufen. Fazit: Der Näherin und Näher, wir werden wie Tiere behandelt. Das Gelände wird nämlich auch bewaffnet, bewacht, außen herum. Nur wegen unserer Kinder halten wir das hier überhaupt durch. Denn es handelt sich auch oft nur um Gelegenheitsjobs oder saisonale Beschäftigung. Also von einem sehr regelmäßigen Einkommen kann nicht ausgegangen werden. Das machen die Konzerne auch gerade deshalb, um so kurz wie möglich zu befristen, um noch mehr Druck zu erhöhen, weil die Leute brauchen ja das Geld. Die Menschen erhalten nur 8 Cent Lohn für jedes 25 Dollar Sporttrikot. Das heißt, ihr Gehalt beträgt lediglich 0,33% des Verkaufspreises. Das Monatsgehalt von 164 Euro, umgerechnet Euro, reicht nicht aus, um das Überleben zu sichern. Dazu wären nach Angaben der Regierung El Salvadors 355 Euro mindestens nötig. Das heißt, zu wenig Lohn bei extremem Druck, überhöhtem Arbeits- und Tagessoll und erzwungenen Überstunden. Wir von Terre de Femme treten für die Frauenrechte ein, gemeinsam mit der christlichen Initiative Romero, dem katholischen Frauenbund Deutschlands und der asiatischen Grundlohnkampagne. Infos über das, was ich eben gesagt habe, können Sie hier diesem Flyer entnehmen. Das ist der von der christlichen Initiative Romero unter www.ci-romero.de. Und beim Kauf eines Sporttrikots bitte ich doch vielleicht ein wenig daran zu denken, wie sie hergestellt werden. Das ist so meine Hoffnung, die ich diesem Vortrag oder dieser Information zugrunde gelegt habe. Das soweit dazu, zu den Arbeitsbedingungen in El Salvador, die andernorts sicher nicht sehr viel besser sind. Nur eben als Beispiel mal rausgegriffen.
Ja, dazu möchte ich zwei Geschichten erzählen. Eine pessimistische Geschichte und eine optimistische Geschichte. Und da ich eher ein optimistischer Mensch bin, werde ich mit der traurigen Geschichte anfangen, damit es dann gut endet. Die traurige Geschichte ist, dass diese ganzen Umstände schon 1981 thematisiert worden sind. Und zwar 1981, ja, waren die meisten von euch, wart ja bestimmt noch nicht geboren, und ich kann mich erinnern, ich war Teenager und damals, ich kann mich noch ganz gut erinnern, was Klamotten damals gekostet haben. Also das war praktisch der Anfang von der Ausübung meiner eigenen Arbeit. Kaufkraft oder zumindest die Einflussnahme auf die Kaufkraft meiner Eltern. Und ich habe damals gar nicht mitgekriegt, aber in Holland und in Deutschland haben sich Frauen, Aktivistinnen von Terre de Femme, wobei ich noch nicht dabei war, vor einer Adler-Filiale angekettet, um gegen die Sklaverei-ähnlichen Bedingungen in der Zuliefererfabriken von Adler zu protestieren, die noch damals in Europa waren, und zwar am anderen Ende von Europa, also in Griechenland, in damals Jugoslawien und wahrscheinlich auch in Polen schon, ich weiß gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall waren es Zulieferbetriebe, die partout die Arbeiterinnenrechte, die Arbeiterrechte überhaupt nicht eingehalten haben und wo auch bewiesen worden ist, dass die Frauen, die genäht haben, sich vergiftet haben mit Fusen und kleine Fasern, die in der Luft schwimmen, wenn man sehr viele Nähmaschinen hintereinander oder nebeneinander aufstellt, dann verpestet sich die Luft mit den kleinen Fasern, und wenn es nicht ordentlich gelüftet ist, vor lauter Einatmen von diesen Fusen kriegen die Frauen auch Langzeitschäden an den Lungen und an den Atemwegen und werden da auch deshalb krank. Das war auch damals schon ein Thema, dass sie kurz nach, also dass sie keine richtige Einstellung hatten, dass sie keine Verträge hatten, dass ein Mindestarbeitsalter nicht eingehalten wurde. Es wurden 15, 14-Jährige sogar schon angestellt. Also es waren so dubiose Praktiken und Adler hat auch überhaupt keine Transparenz geliefert. Das heißt, Adler hat versucht, alles unter dem Deckel zu halten und gar nichts zu sagen. So, das sind jetzt 30 Jahre her. Und wenn man sich überlegt, was hat sich dann inzwischen geändert? Erschreckend wenig. Oder erschreckend wenig im positiven Sinne. Das heißt, wie gesagt, ich kann ein wenig vergleichen, was damals Bekleidung, also Kleidungsstücke gekostet haben und wie viel ich mich im Laufe eines Jahres leisten konnte als Teenager und was meine Mitschülerinnen auch mal gekauft haben und so. Und wenn man jetzt vergleicht mit dem Konsumverhalten von Teenagers und Junior Erwachsenen heute, hat es noch zugenommen. Es hat also unheimlich viel zugenommen. Das heißt, das Konsumverhalten und auch die Preise sind, also die Klamotten sind allgemein viel billiger geworden. Und es ist auch normal und durchschnittlich überall angenommen, dass man jede Woche oder jede zweite Woche sich neue Klamotten kauft und immer sich als Junior sich als modebewusst verkaufen muss oder darstellen muss. Und dass diese Modetrends einfach so vollkommen uninterfragt übernommen werden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Weil die einzige kleine Fortschritte, die erzielt worden sind in der Bekleidungsindustrie in diesen 30 Jahren, sind nicht bei Adler zu verzeichnen, wobei das angefangen hat, sondern bei Hess Natur. Und das ist die andere Seite, also die optimistische Geschichte. Bei Hess Natur hat es seit, also erst 20 Jahre nach dem Anfang der CCC, also 20 Jahre nach dem Anfang von diesen Protestaktionen und so, hat es sich bei Hess Natur etwas bewegt. Und das ist sogar der einzige Fortschritt, den man verzeichnen kann in der ganzen Kampagne für saubere Kleidung. Im September 2001 haben Kundinnen hinterfragt, ob die ganze Zulieferkette von Hess Natur so bio und ökologisch war, wie Hess Natur das auch vorstellt und in ihren Werbeslogan, ihre Werbungen allgemein erzählt. Und diese Kundinnen haben nachgefragt, weil Hess Natur ist Mitglied in einer internationalen Vereinigung für Naturtextilien und diese Vereinigung für Naturtextilien setzt Standarden. Diese Standarden sehen vor, dass nur Biobaumwolle für die Bekleidung benutzt wird, verarbeitet wird und dass auch einige Sozialstandards eingehalten werden. Und siehe da, das war nicht der Fall. Also das heißt, die Nachfrage der Kundin hat dazu geführt, dass Hess Natur diese Sozialstandards überprüfen musste und Nachbesserungen einführen musste, weil viele Näherinnen waren zu wenig bezahlt. Das heißt, dass die Grundbedürfnisse wurden nicht von einem Lohn bedeckt. Also man hat dann den Begriff von Living Wage eingeführt. Das heißt, ein gesetzliches Mindestlohn ist meistens in den meisten Drittweltländern einfach, reicht einfach nicht aus, um zu leben. Und um wirklich ein gerechter Lohn zu erfassen, muss man andere Größen mit einbeziehen. Und das sind diese Living Wage, die dann als Grundlage dienen. Und man hat auch sich verständigt, dass das Mindestalter zumindest dasselbe sein sollte wie das ILO-Mindestalter für die Arbeiterinnen und Arbeiter, das sind 15 Jahre. Das heißt, sogar in Hess-Natur-Fabriken wurden Frauen darunter eingestellt. So, diese Hess-Natur hat sich darauf eingelassen, Treffen zu organisieren mit der IVN, also mit dieser internationalen Naturverarbeitungs Unternehmen, also Bündnis von Unternehmen. Und sie haben dann in verschiedenen Schritten ab 2003 erstmal ein Pilotprojekt geführt, um die Sozialstandards in ihrem Betrieb transparent und verifizierbar einzuführen. Transparent und verifizierbar war eben die Vorlage von der CCC. Weil Sozialstandards einzuführen, das ist sehr einfach. Da schreibt man einen Verhaltenskodex, das machen mittlerweile fast alle große Bekleidungsketten. Man kann in jedem Geschäft jetzt praktisch eintreten und da steht auf der Wand, wir verpflichten uns, keine Kinderarbeit bei der Zuliefererbetrieben zuzulassen, keine Vergiftung mit irgendwelchen chemischen etc., keine Verletzung von einem Arbeitsrecht. Also das gibt es zum Beispiel bei H&M in jeder Filiale. Das steht groß auf der Wand. Ja, das Problem ist, das ist nicht verifizierbar, weil sie nicht wissen, welche Verträge, die sie aufgeben an Zulieferbetriebe, nicht an Unternehmen noch weitergeleitet werden. Und eigentlich spricht man jetzt nicht mehr von Zulieferbetrieben, sondern von Zulieferbetriebenketten, weil die Auftraggeber selbst wissen nicht, wie weit der Auftrag jeweils weitergegeben wird, bis zu einem Unternehmen, der gar nichts davon gehört hat, dass es sich um H&M am Ende handelt. Und wie könnte dieses Unternehmen denn überhaupt über das Verhaltenskodex von H&M bloß informiert werden? Also Hess Natur hat sich darauf eingelassen, diese Zustände nicht mehr zuzulassen. Das heißt, die ganze Zulieferkette und nicht nur die Subunternehmen, mit denen sie Verträge macht, sondern die ganze Zulieferkette transparent, verifizierbar zu gestalten. Das heißt, eine richtige Unternehmensverantwortung zu übernehmen, auch wenn die Verträge, wie gesagt, weitergegeben werden. In einem ersten Schritt haben sie Arbeiterinnen in den Betrieben über ihre Rechte informiert, auch wenn es keine Betriebe von Hess Natur selbst waren. Das waren Zulieferbetriebe, das waren andere Betriebe. Und dann, nach diesen Informationsrunde gab es einen Fragebogen und die Arbeiterinnen konnten dann anonym antworten, wie ihre Arbeitsbedingungen waren und ihre Lohnstufe und wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit waren und wie sehr es mit dem Arbeitsrecht kollidiert oder nicht kollidiert hat. Eine Einstufung von den unterschiedlichen Betrieben wurde dann geführt. Bei dieser Einstufung hatten die Betriebe entweder grün oder gelb oder rot. Es war entsprechend, Sozialstandards wurden eingehalten oder gar nicht oder dazwischen. Und die Firma Hess Natur hat als allererste in der ganzen Textilbranche zugelassen, dass ein unabhängiges Organ, die sogenannte Fair Wear Foundation, das ist ein holländischer Verein, die Betriebe von Hess Natur kontrolliert. Das ist die einzige Firma in der ganzen Textilbranche, die das bis jetzt zugelassen hat. Das heißt, die Fragebögen der Arbeiterinnen wurden ausgewertet von diesem unabhängigen Organ, also Fair Wear Foundation. Die Firmen wurden besucht, also um auch die Räumlichkeiten und so zu kontrollieren. Es gab die Living Wage, also diese Mindestlöhne wurden auch geprüft und transparent weitergegeben. Die Vereinigungsfreiheit wurde auch gefragt, also dürfen sich Näherinnen oder nicht organisieren. Und da gibt es auch ein ganz geschlechtsspezifisches Problem. Das ist überhaupt kein Zufall, wenn es mehrheitlich Frauen sind, die in der Textilbranche arbeiten. Das ist auch nicht deswegen, weil Frauen besser mit Stoff und Fäden umgehen können als Männer, sondern es ist nur deswegen, weil Frauen sich viel weniger gewerkschaftlich engagieren, viel weniger als Männer, weil sie eben zusätzlich zu ihrer meistens Vollzeitjob mit Überstunden und etc., eine Familie zu versorgen haben, einen Haushalt und eventuell Kinder. Und diese Zeit, die sie in der im Haushalt investieren, können sie nicht von ihrer Arbeitszeit wegnehmen, sondern von ihrer Zeit, die noch übrig bleiben würde für sich, für die gewerkschaftliche Organisation. Das heißt, das ist für Firmen, die mehrheitlich Frauen beschäftigen, gar nicht mal nötig, Gewerkschaften zu untersagen oder deren Formierung zu unterbinden. Sie brauchen nur eine Politik, eine Einstellungspolitik zu betreiben, die gezielt Frauen bevorteiligt. Und dann haben sie de facto fast automatisch keine Gewerkschaften. Das wissen nicht nur die Konzerne der Textilbranche, das wissen mittlerweile auch die Unternehmen der Elektronikindustrie und alle Branchen, wo es keine super, also in der Stahlindustrie wahrscheinlich nicht, ne? Also da, wo es körperlich sehr anstrengend ist, ist es noch männlich dominiert und auch sehr gewerkschaftlich organisiert, mit einer langen gewerkschaftlichen Tradition, sodass man auch, das auch nicht zu, rückwärts machen, also das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Aber in der Textilbranche ist es nie so gewesen. Das heißt, man hat keine gewerkschaftliche Tradition und solange man mehrheitlich Frauen anstellt und beschäftigt, hat man auch keine Gefahr, dass es dazu kommt. Das ist zumindest ja, die Erfahrung. Die Fair Work Foundation hat aber geprüft, dass es auch in den Zulieferbetrieben eine Vereinigungsfreiheit gibt. Und das heißt auch, dass es Frauen gibt, die gewählt werden, um die Interessen ihrer Kolleginnen zu vertreten und die auch befreit werden von einigen Arbeitsstunden, damit sie diese Organisationsarbeit, also gewerkschaftliche Arbeit auch machen können. So wie es für uns in Deutschland einfach gang und gäbe ist. Also das ist ganz normal. Nur das sind, also das waren für die Textilkonzerne einfach ein absolutes Novum. So, die Weitergabe von Aufträgen an Sublieferanten wurde sehr viel erforscht, aber man ging nicht bis zum Ende der Zulieferkette. Das war auch ein Scheitererlebnis der Fair Work Foundation. Nicht mal zu der zu dem Ursprungsherstellungsort von einem Kleidungsstück zukommen zu können. So lang ist die Zulieferkette. Das heißt, wenn man ein fertiges Kleidungsstück in Deutschland kauft, hat es eine halbe Weltreise, Weltumrundung hinter sich und die Etikett Made in sonst wo, die bezieht sich auf einen Schritt von der Herstellung, meistens der letzte oder der vorletzte und nicht auf die ganze Herstellungsschritte. Die anderen Herstellungsschritte können in 4, 5 oder sogar bis 8 unterschiedliche Länder passiert sein, also gemacht worden sein. Nur die letzten, wie gesagt, sind relevant für dieses Made in irgendwo. So, der Verlauf von von dem Pilotprojekt zwischen Hess Natur und der CCC, also die Clean Causes Campaign, waren aber positiv, weil der Einstieg nachdem die Fair Work Foundation diese ganze Zuliefererkette auch beobachtet hat und fast erfolgreich war, wie gesagt nicht bis zum Ende von der Zuliefererkette, aber fast, war es möglich, dass Hess Natur praktisch die Fair Work Foundation beigetreten ist. Das heißt, sie ist jetzt Mitglied. Und es ist ein sogenannter Multi-Stakeholder, also Organisation. Das heißt, es gibt Firmen, es gibt Verbände, Berufsverbände und Gewerkschaften und NROs. Also eine ganze Palette von unterschiedlichen Interessenvertretungen in dieser Fair Work Foundation müssen miteinander reden und die Standarden aufstellen und kontrollieren. Und das ist der ganze Kick von der Sache, dass macht außer Hess Natur überhaupt keine andere Firma, zumindest in Deutschland. Wie gesagt, Fair Work Foundation ist ein holländischer Verein und es war ein absolutes Novum, dass eine deutsche Firma in diesem Verein einsteigt. Also was im Zuge von dieser Einstieg passiert ist, ist, dass der Einblick von der Fair Work Foundation hat es auch ermöglicht, dass die Lieferfristen so gestaltet werden, dass man nicht unbedingt bei der Zulieferbetriebe zu Überstunden und Druck für die Fristeinhaltung kommt, sodass automatisch die Arbeitsbedingungen besser werden. Also das, was die Kampagne für saubere Kleidung andauernd seit 30 Jahren anprangert, das sind immer wieder dieselben Arbeitsrechtsverletzungen, dass Überstunden ohne Ende geliefert werden, weil die Fristen für die Lieferfristen einfach so knapp bemessen sind, dass die Konzerne mit keinem anderen Mittel ihre Fristen einhalten können, als mit dem Druck auf die Näherinnen und die Überstunden ohne Ende. Also in Südamerika ist es auch bekannt, dass um in diesem Freihandelszone zu kommen, müssen die Mitarbeiterinnen sehr oft große Busfahrten auf sich nehmen, sie wohnen woanders, fahren mit dem Bus vielleicht 2 Stunden zur Arbeit, kommen um 7 Uhr in der Früh an, arbeiten bis um 5 Uhr nachmittags und müssen dann 2 Stunden mit dem Bus zurückfahren. Sie sind 14 Stunden außerhalb von zu Hause und haben noch Kinder und Haushalt und alles. Und wenn sie Überstunden leisten müssen, dann sind das mehr als 14 Stunden, sind das 16 oder also irgendwie viele. In China gibt es eine ganz andere Mitarbeiterinnenstruktur. Die Frauen kommen meistens aus Dörfern in dem Festland und die großen industriellen Zentren in China sind auf der Küste. China kennt keine Migrantenarbeit, keine Gastarbeiterproblematik. Sie schafft sich innerhalb von dem Land ihre eigene Gastarbeiterproblematik. Das heißt, die Leute haben eigentlich jeweils in ihren eigenen Provinz eine Residenzpflicht. Sie dürfen nicht die Provinz verlassen. Nur mit einem Arbeitsvertrag in einer anderen Provinz dürfen sie die Provinz verlassen. Dann verlieren sie alle Bürgerrechte. Sie dürfen nicht wählen, sie dürfen nicht von der Infrastruktur profitieren. Wenn sie Kinder haben, dürfen die Kinder nicht in die Schule gehen. Sie dürfen sich in keine Gewerkschaft anmelden, die sind sowieso alle gelb. Und sie dürfen auch, also ihre ganz normale Bürgerrechte, um Papiere zu kriegen, müssen sie zum Beispiel in ihre Provinz zurückkehren. So bei den Dimensionen von einem Land sind das natürlich große Entfernungen und das ist nicht immer möglich. Es gibt aber sehr viele Nähfabriken und auch von der Elektrobranche Firmen, die sich auf diesem System eingelassen haben und das in großen Massen betreiben. Das heißt, um Leute aus dem Inland zu bekommen, müssen sie ihnen eine Unterkunft anbieten. Kein Problem. Sie bauen riesigen Hallen, Schlafhallen sozusagen, wo die Leute praktisch in dicht an dicht auf kleine, das kann man nicht mal Bett nennen, also auf kleine Liege nebeneinander schlafen können. Und so leben Menschen ein ganzes Jahr, bis sie dann einmal pro Jahr, meistens zum Neujahrsfest, zu ihrer Familie zurückkommen können. Die Fabriken sperren auch ihre Gelände ab von der Außenwelt und in dem Gelände von der Fabrik wohnen bis zu 2000 oder sogar es gibt auch bis 10.000 Mitarbeiter, die auf dem Fabrikgelände wohnen, arbeiten und da gibt es auch Restaurants, Cafeterias und Einkaufsläden, sodass sie praktisch nie aus dem Gelände rauskommen. Das sind die Ähnlichkeiten zu einem Arbeitslager ziemlich präsent, also wenn man das von außen aus betrachtet. Die Überstunden sind auch sehr oft dann bis in die Nacht hinein, weil die Leute sowieso vor Ort wohnen, dann kann man sie bis um Mitternacht arbeiten lassen. Das haben Sie vielleicht im Film gestern gesehen, also in dem Film China Blue, das gestern im Rahmen der Öko-Woche gezeigt worden ist, wird das ganz deutlich, also die Frauen arbeiten bis zu Mitternacht und als Entschädigung kriegen sie gar nicht die Überstunden bezahlt, sie kriegen eine kostenlose Mahlzeit um Mitternacht. Also das ist wirklich eine menschenunwürdige Haltung von einem Konzern aus. Das ist kaum zu fassen. Und diese Überstundenproblematik, wie gesagt, die wird seit 1981 praktisch thematisiert. Und diese Überstundenproblematik, die kommt eben von der kurzen Fristen, die von der Auftraggeber aufgelegt werden. Und warum gibt es so kurze Fristen? Ja, weil wir auf die Mode drauf sind. Weil wir im Westen, im Industrieländer, immer wieder neue Klamotten kaufen wollen, die der hochaktuellen, brandaktuellen Trend entsprechen. Deswegen sind die Lieferzeiten immer so kurz und diese kurzen Lieferzeiten, diese augenblicklich immer wieder aktualisierte Mode, das hat seine Konsequenzen in den Herstellungsländern, wo die Fristen sehr knapp sind, wo die Zeiten dann eingehalten werden müssen und wo die dann Überstunden ohne Ende geleistet werden. Hess Natur hat sich dann eben von dieser Politik entfernt und hat seine Fristen eben verlängert, damit die Abnahmepreise auch angepasst, damit diese ganze Hungerlöhne und Überstundenpflichten und so entfällt. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also in den Zulieferbetrieben von Hess Natur wurden jetzt im Laufe von diesen regelmäßigen Kontrollen immer wieder bestätigt, dass die Arbeiterinnenrechte nach ILO-Konvention eigentlich eingehalten werden. So, jetzt könntet ihr meinen, ich werde bezahlt von Hess Natur. Eigentlich stimmt das nicht. Ich werde gar nicht bezahlt von Hess Natur und ich bin auch nicht in Kontakt mit der Firma. Also ich bin nicht mal Kundin eigentlich. Ich kaufe fast nur Secondhand-Klamotten, seitdem ich mich mit dem Problem konfrontiere. Aber ich meine, es gibt immer wieder eine Frage, was kann man machen, um diese Zustände in der Kleidungsindustrie zu verbessern. Die erste Antwort liegt in dem Vergleich, wie gesagt, den wir vielleicht machen können zwischen den 80er Jahren und jetzt. Der Preis, also jetzt, wenn man ein T-Shirt kaufen kann, hat man die Wahl. Bei Aldi fängt es an, glaube ich, bei 2,99 €. Bei Kick oder Betrieb, also kleine Geschäfte, gibt es sehr, sehr billige Kleidungsstücke. Es gibt fast überall Kleidungsstücke, sogar in Lebensmittelgeschäften. Das hat sich auch sehr verbreitet, das ist vorher nicht der Fall gewesen. Und in den meisten Kleidungsgeschäften wird man nicht mehr beraten. Also das heißt, es wird auf die Masse bestellt, nicht auf die Qualität. Und es gibt kaum noch ausgebildete Textilverkäuferinnen, die dem Kunden da nahestehen oder die den Kunden auch nerven, das muss ich auch sagen, aber die zumindest zu ihrer Ware stehen. Es steht niemand mehr in den Regalen, also zwischen den Regalen steht niemand mehr. Das heißt, Kleidungsstücke sind ein Massenprodukt geworden, ein Massenprodukt niedrigerer Qualität und kürzerer Lebensdauer, unheimlich kurzer Lebensdauer. Es wird darauf Wert gelegt, dass man das Kleidungsstück so schnell wie möglich wieder los wird, damit man das nächste kaufen kann. Dieser Trend hat innerhalb von den 30 Jahren nicht abgenommen, sondern zugenommen. Und das ist eigentlich dazu, kommt eigentlich zu dem Ergebnis, dass jetzt 13 bis 14 Kilogramm Kleidungen pro Jahr pro Kopf gekauft werden, zu 70% von Frauen, weil auch Männermode wird zum größten Teil von Frauen gekauft. Und dieser überflüssigen Konsum, also dieser Konsum in Überfluss und in Massen, trägt dazu bei, dass Kleidungsstücke immer in größeren Mengen hergestellt werden und dass Hess Natur eine absolute Ausnahme bleibt. Die ganze Herstellungskette ist auf diesem Konsumverhalten getrimmt und angepasst. Und bei Hess Natur war der ganze Prozedere hat angefangen mit dem Protest von Kundinnen. Das heißt, welche Macht wir eigentlich als Kundinnen haben. Kundinnen eben, ohne großem I, also Kundinnen, weil eben zu 70% Frauen für Kleidungskauf verantwortlich sind. Ja, das ist, wie gesagt, die positive Nachricht, mit der ich enden wollte. Das heißt, wir haben Macht. Zusätzlich zu der Clean Clothes Kampagne hat sich am Ende der 90er Jahre auch ein anderer Verein gebildet namens ATTAC, was vielleicht bekannt ist, was die ganze Nachteile der Globalisierung auch thematisiert hat. Eigentlich war die Clean Clothes Campaign also Vorgänger auf diesem Gebiet, also um die Nachteile der Globalisierung schon, bevor es ein Thema in der größeren Öffentlichkeit war, schon zu thematisieren. Und was man auch seit 30 Jahren vernehmen kann auf dem Gebiet, ist, dass sich die Produktion von Land zu Land immer nach Osten verlagert hat. Also es waren Polen, jetzt ist es danach Türkei und Griechenland, danach ist es eher Libanon und Ägypten und solche Länder. Und jetzt ist es zunehmend Bangladesch. Bangladesch ist das ärmste Land der Erde und wahrscheinlich dasjenige, wo die wo es den Arbeiterinnen einfach am schlechtesten geht. Und was auch sehr zu bedauern ist, ist, wenn ein Land oder in einem Land eine Firma, in einer Firma die Arbeiterinnen es schaffen, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, dadurch, dass sie sich organisieren und für ihre Rechte eintreten, dann wird die Produktion einfach verlagert in einem anderen Land, wo es noch nicht der Fall ist. Also das heißt, der einzige Weg, um wirklich eine dauerhafte Verbesserung zu erzielen, ist nicht über die Thematisierung von Arbeiterinnenrechten in einer Firma in einem Land, sondern über die Verbesserung der ganzen Zulieferkette, so wie bei Hess Natur es der Fall ist. Deswegen ist nur über den Druck der Kundinnen eine Verbesserung zu erzielen. Leider reicht es nicht aus, wenn die Arbeiterinnen sich vor Ort organisieren. Das ist natürlich absolut erforderlich, damit sie überhaupt für ihre Rechte eintreten. Aber wenn es nur so ist, dass die Frauen sich in einem Betrieb organisieren, dann gibt es irgendwo auf der Welt noch Frauen, die noch ärmer sind, die noch unorganisierter sind und die das doch für den Dumpingpreis machen werden. Also deswegen, ja, ein Aufruf zur Selbstverantwortung in unserem Kaufverhalten. Das war's. Gibt es Fragen?
Vielen Dank erstmal. Ich bin nicht ganz verstanden, ob Hess Natur der einzige deutsche Konzern ist oder gibt es auch andere Konzerne, die das?
Soviel ich weiß, also nach diesem Pilotprojekt sind sie in den Fairware Foundation eingetreten, also sind jetzt offiziell Mitglied. Ja. Und es gibt in Fairware Foundation holländische Unternehmen, ja, nicht Massen, die nicht in Massen produzieren, ne? Das sind eher so kleine Unternehmen. Was man auch sagen kann, es gibt ganz, ganz kleine Initiativen, die auch fair produzieren, weil immer die Frage kommt, ja, was kann man überhaupt noch kaufen, also ethisch vertretbar kaufen. Kann ich natürlich ein Beispiel nennen, in Nicaragua haben sich Frauen organisiert, sie haben Baumwolle von einer Bioplantage in Venezuela eingekauft und haben selbst ihren eigenen Betrieb aufgebaut, ihre eigene Herstellungshalle mit Nähmaschinen und alles aufgebaut und eingekauft. Und produzieren jetzt, also sie sind 30, das heißt, das zeigt, also die Größe hat nichts Vergleichbares mit der Weltmacht, also auf dem Weltmarkt sind sie ein kleiner Tropfen, also das ist kaum zu erwähnen, aber diese Kleidungsstücke kann man kaufen über den Weltladen in Trier, also die beliefern, also der Weltladen in Trier kauft nur von diesem nicaraguayischen Fabrik und die Preise sind noch, also im Vergleich zu Hess Natur, ich muss sagen, Hess Natur ist eher teurer. Die Preise sind noch okay. Und das sind Frauen, die wirklich als Kooperative organisiert sind. Sie haben keinen Arbeitgeber, sie sind als Kooperative gleichberechtigt organisiert, aber sie sind halt nur 30.
Wie sieht das mit den Löhnen aus? Verdienen die denn damit ausreichend?
Zweimal mehr als die Nachbarfabrik. Und die Nachbarfabrik, da arbeiten 2000 Frauen an dicht aufgestellten Nähmaschinen ohne Lüftung und mit Überstunden und die ganze Missstände und die verdienen die Hälfte. Und die Frauen beschränken auch ihre Arbeitszeit auf 40 Stunden die Woche. Also die haben selbst ihre Arbeitszeit abgestimmt auf 40 Stunden die Woche, die machen keine Überstunden. Sie bekommen die Aufträge und entscheiden gemeinsam, welche Aufträge sie bearbeiten, welche nicht. Also sie nehmen keine Aufträge, die in 2 Tagen zu erledigen sind, weil sie wissen, das geht nicht. Also da müssen wir bis in die Nacht arbeiten, das machen wir nicht. Und natürlich geht es damit zusammen, dass andere dann die Aufträge bekommen, die sie nicht machen wollen. Ne? Ist schon klar. Es gibt immer welche, die da bereit sind, das zu machen. Also sie sind auf einer Maquila, das heißt auf einer Freihandelszone. Da sind Näherinnenfabriken nebeneinander aufgestellt. Und in den meisten anderen arbeiten 2000 oder 3000 Frauen und bei ihnen arbeiten nur 30. Also das ist wirklich eine ganz andere, Größe.
Ja, zu diesem Beispiel wollte auch der Vortrag, soll auch der Vortrag von Frau Lestack näher eingehen.
Ah ja, also ich habe eine Näherin von dieser Kooperative live erlebt, als sie eine Rundreise in Deutschland gemacht hat letztes Jahr mit einer Geschäftsführerin. Das war sehr interessant. Also ich hoffe, dass da der Vortrag von Donnerstag auch darauf eingeht. Das ist sehr interessant. Also der ganze Abenteuer von diesen Frauen praktisch, ja. Wie sie das gemacht haben und so.
Inwiefern sind denn da diese kleinen Ökologenläden überhaupt auch ökologisch oder fair? Weil selbst da kommen ja die Stoffe von irgendwoher. Wir hatten auch mal eine Doku von Arte gezeigt, wo dann eben zwar auch biologisch in irgendeiner Baumwollfabrik in Indien produziert wurde, aber selbst die haben das nicht so genau genommen. Das war biologisch gelabelt, aber es war am Ende gar nicht mehr richtig zu differenzieren.
Ja. So, es sind zwei Fragen in einem. Also das heißt, erstmal, was ist ökologisch und was ist sozialverträglich? Das sind zwei Paar Schuhe, die gehen meistens miteinander, aber nicht unbedingt. Eigentlich dürfte sich gar nicht sozialverträglich nennen, was nicht ökologisch ist, weil die Frauen, die da diese vergiftete, also man muss auch wissen, in Zeiten von Klimawandel und alles, Baumwolle ist die Pflanze, die auf der Welt am meisten Wasser aufsaugt. Die Pflanze, die am meisten gespritzt wird. Mit Giften und Pestiziden und alles Mögliche, die am meisten Grundwasser verseucht und alles. Also das heißt, das ist eine sehr, sehr problematische Landwirtschaft, die da betrieben wird mit der Baumwolle. Die Leute, die Baumwolle pflücken, vergiften sich mit den Teilen, mit den Resten von der Giften, die da gespritzt worden sind. Das sind alle Sachen, die man kaum weiß. Wenn man ein T-Shirt kauft, ist er noch eigentlich imprägniert von diesen Pestiziden und alles. Und man, also das, die wenigsten wissen das. Und Öko sollte eigentlich die Grundlage sein von einer Sozialverträglichkeit. So. Man kann aber sehr wohl Öko produzieren, ohne auf die Arbeiterinnenrechte zu gucken. Das heißt, das ist noch eine andere Stufe. So, leider wird beides zum Teil auch nebeneinander betrieben und nicht unbedingt miteinander. Bei Hessnatur hatte man den Vorteil, dass es schon im Voraus Öko war, bevor es überhaupt eingetreten ist in diesem ganzen Pilotprojektprozedere und diese ganze Überwachung von dem Fairwear Foundation und alles. Das heißt, das sind, also bei den meisten Textilherstellern sind ganz große Schritte noch zu gehen. Also die gar nicht Öko produzieren, die meiste Baumwolle, die auf der Erde wächst, ist überhaupt nicht Öko. Die ist gespritzt bis zum nicht mehr geht. Und ist die saugt auch zum Teil Ressourcen, also in Form von Wasser, die von der Lokalbevölkerung fehlen und desgleichen. Also es gibt unheimlich viele Umweltprobleme und auch Menschenrechtsverletzungen, die mit dem Anbau von Baumwolle zusammenhängen. Also das wird Wasser gepumpt, die für Subsistenzlandwirtschaft nicht mehr zur Verfügung steht, weil die alles auf Baumplantagen, die wird meistens in industriellen Größen auch betrieben, weil das dann die Konzerne praktisch die Felder gehören. Also da sind unheimlich viele Probleme mit der, das ist auch etwas, was mit dem Konsum zu tun hat. Warum wird denn so viel Baumwolle überhaupt produziert? Weil wir jede Woche ein neues T-Shirt brauchen. Also hier in der westlichen Welt. Sonst könnte man die, wenn man praktisch die Anbaufläche um die Hälfte reduzieren würde, was wäre denn los? Wir würden gar nicht nackt durch die Gegend laufen, sondern wir hätten nur ein wenig weniger volle Kleiderschränke und dann würde es der Umwelt besser gehen, die Bevölkerung in der dritten Welt besser gehen und etc. Also das sind wirklich Macht, das ist, hängt wirklich mit einer Macht, die wir zusammen haben. Ja, und die andere Frage, die da beinhaltet war die Frage nach dem Label. Die Politik der Label in der für Verbesserung von Menschenrechten, da könnte man einen ganzen Vortrag darüber halten, aber ich bin auch nicht kompetent. Ich weiß nur, dass die Politik der Label hat angefangen mit den Teppichen. Teppichen, die in Indien von Kindern produziert worden sind. Das hat die ganze Welt in Aufruhr gebracht, Anfang der 80er Jahre oder vielleicht sogar früher. ich weiß nicht so genau. Früher, oder?
Nee.
80er Jahre. Also dann war plötzlich in allen Zeitungen diese kleinen Kinder, die da Teppiche geknüpft haben, zu sehen. Und da hat sich die Weltöffentlichkeit darauf so wütend geworden. Man hat dann zum Boykott von Teppiche aufgerufen und etc. So, und dann hat Terre des Hommes als allererste Organisation, glaube ich, angefangen, Kinder in die Schule zu, also Kinder, Schulen zu bauen neben den Teppichfabriken, damit die Kinder zumindest ein paar Stunden pro Tag in die Schule gehen konnten mit kostenlosen Mahlzeiten in der Schule und dann danach erst in die Teppichfabrik gehen könnten und etc. Es hat die Lage von Kindern ein wenig verbessert und dann hat Terre des Hommes auch ein Label eingeführt von Teppiche, die entweder ohne Kinderarbeit hergestellt werden oder aber Kinderarbeit in menschenrechtlich verträglichen Bedingungen. Das heißt, dass die Kinder auch trotzdem, trotz ihrer Arbeit, in die Schule gehen konnten. Dieser Label hat eine bestimmte Glaubwürdigkeit gehabt. Das heißt, es wurde eine regelmäßige Kontrolle geführt in den Betrieben und etc. Und es hat sich aber leider dieselbe Entwicklung dieselbe Entwicklung ist gekommen wie auch in der Textilindustrie. Das heißt, die gelabelte Unternehmen haben einfach die Produktion weitergegeben in Auftrag an Sublieferanten. Was haben die Sublieferanten dann gemacht? Denselben Mist wie vorher. Gar nicht die Kinder in die Schule geschickt und gar nicht Erwachsenen angestellt, sondern immer Juniore. Also die haben die Altersgrenze immer nach unten geschubst und so. Also das heißt, die Label wurden umgegangen. Dasselbe Problem hat man mit Blumen gehabt. Blumen werden nur noch, eine von 5 Schnittblumen, die wir hier in Deutschland kaufen, wird in Deutschland oder in Europa allgemein, also man glaubt immer, dass die Tulpen aus Holland kommen, aber nur eine von 5 kommt tatsächlich aus Holland. Alle anderen kommen aus Kenia, Kolumbien, Bolivien, unterschiedliche Länder. Kerosinpreise sind so niedrig, dass man das sehr billig reinfliegen kann und die Zölle werden runtergespielt und etc. Man kann Blumen aus der ganzen Welt hier einfliegen und hier billig verkaufen. Wir möchten natürlich Rosen mitten im Winter, was hier in Europa überhaupt nicht zu schaffen ist. Und für die Blumen wurde ein Label eingeführt, wenn sich Betriebe im Ausland bereit erklärt haben, einige Standarden einzuhalten, also insbesondere was die Vergiftung mit Pestizide angeht, weil Blumen sind kein Lebensmittel. Von daher sind die Zulassung von Giften auf Felder noch lascher als auf Lebensmittel. Das heißt, es werden wirklich so ganz tödliche Sachen da gespritzt. Und wenn die Mitarbeiter ohne Schutzkleidung arbeiten, sind sie richtige, also gesundheitsgefährdet, wirklich sehr schlimme, mit sehr schlimmen Folgen, also noch schlimmer als in der Bekleidungsindustrie oder auf der Landwirtschaft für Lebensmittel. Und da, dieser Label, der hat, das haben Floristen in Deutschland oder in Europa gehabt, das war auch holländischer Initiative ursprünglich, diese Label haben sehr viele Floristen geführt, haben dann diese gelabelte Blumen verkauft und man hat nach einigen Jahren festgestellt, es führen sehr viele Floristen den Label und verkaufen den Mist von nebenan und nicht die gelabelten Blumen. Weil eben diese Zulieferkette, also wobei bei Blumen ist es unheimlich viel einfacher als bei Kleidung. Blumen wachsen an einem Ort und werden am anderen Ort verkauft. Es gibt keine Nähen und keine Arbeit und keine dazwischen. Aber trotzdem ist es möglich gewesen, diesen Label zu fälschen und zu missbrauchen. Das heißt, das hat die ganze Labelpolitik praktisch in Frage gestellt. Muss man wirklich ein Label schaffen für Bekleidung, die ordentlich hergestellt wird und damit dieser Label erstmal mit Betrug verhaftet wird, sobald jemand eine Nische findet. Oder aber, dass sich die ganze Kleidungsbranche eigentlich gar nicht verbessert, außer eine kleine Nische, die dann, und das wollte die CCC von Anfang an nicht. Die CCC hat immer gesagt, wir machen keine Label, damit es, weil der Skandal mit der Teppiche war schon vorher, und die wollten also kein Label machen, damit es nicht eine Nische entsteht, wo die Arbeiterinnenrechte eingehalten werden und daneben läuft das Ganze Mist wie vorher. Das wollten sie nicht.
Bei Lebensmitteln sind sie jetzt ja eigentlich auch. Also da kann man ja auch schon einigen Läden vertrauen und weiß, okay, die produzieren besser als jetzt das normale EG-Bio
Demeter zum Beispiel. Ja, also ich kenne mich ich weiß Bescheid, aber ich kenne mich nicht so genau aus, inwiefern sie sich gegen diesen Betrugsgefahr absichern. Aber ich weiß eines, ich weiß das nicht von Demeter, ich weiß das von Bioland. Die Betriebe, die sich Bioland zertifizieren lassen wollen, die müssen unheimlich teuer bezahlen, um in Bioland-Verband überhaupt einzusteigen. Und dann, das ist ein Mittel praktisch, um also wirtschaftlich zu verpflichten, also die Betriebe zu verpflichten, auf diese Standarden einzuhalten. Ja, ich weiß nicht, wie sicher der Label ist. Ich glaube schon, dass er ziemlich sicher ist. Aber das beinhaltet auch sehr viel Investitionen von einem Betrieb, der sich labellisieren, also der in diesem Label eintritt. Ich weiß nicht, inwiefern das für die Bekleidungsindustrie möglich wäre. Ob es auch wünschenswert ist, ich weiß es nicht. Weil
ich glaube, das ist aber auch eher, also die Konsumenten in der Lebensmittelindustrie sind da gewillt, höhere Preise für Lebensmittel zu zahlen. Das Thema ist eher sensibilisiert in der Öffentlichkeit und bei Kleidung eben noch nicht, also es hat wahrscheinlich einfach noch nicht so die größere Masse erreicht. Und deswegen gibt es ja auch noch nicht diese Labels, weil da die Konsumenten auch nicht so stark konsumieren. Also wir gut
über. Vielleicht, ja. Also das ist auch, ich glaube, auch ein Wunsch von der Kampagne, kein Label einzuführen, wegen den Betrugsgefahren und wegen auch dieser Nischeneffekt, was nicht gewünscht war. Also ich kann vielleicht auch zwei Geschäfte nennen, also ich habe viel für Hess Natur geworben. Hess Natur kann man nur per Katalog, also im Versand kaufen, aber es gibt in Trier ein Geschäft, das nennt sich Flachs in der Neustraße, hat nur Bekleidung aus Biobaumwolle mit ziemlich sicheren Einkaufswegen, also es geht nicht über tausende Schritte und Sublieferanten, sondern ziemlich direkt. Und sehr viele Stoffe aus Leinen, die in Deutschland angebaut ist. Also das ist auch ein ziemlich sicherer Weg, wenn man sich wirklich fair oder sozialverträgliche Kleidung kaufen will, außerhalb von einem Weltladen. Und, was ich auch unbedingt nennen will, fast gegenüber von Flachs gibt es ein kleines Geschäft, das nennt sich Fräulein Brüsselise. Da sind zwei ganz mutige Designerinnen, die dieses Geschäft gegründet haben und mit Secondhand-Stoff arbeiten. Das heißt Stoff, was in der 60er oder 70er Jahre hergestellt worden ist und von den Herstellern praktisch ausrangiert worden ist, weil es plötzlich nicht mehr die Mode war, ohne genäht geworden zu sein. Und diese Stoffe haben sie über irgendwelche Wege bekommen und gekauft und also herstellen jetzt mit diesen Stoffen ihre eigene Kleidung. Also sie arbeiten wirklich sehr kreativ und bearbeiten diese Stoffe in ihrer aktuellen Bekleidung. Das sind wirklich zwei Beispiele. Also insbesondere Fräulein Brüsselise finde ich als Beispiel sehr wichtig, weil da diese ganze Verschwendung auch, die mit Stoff passiert, mit diesem Baumwolle, die Umwelt so sehr verpestet, hinterher wird die Hälfte weggeschmissen, entweder in Form von Stoff, was nicht mehr, wo das Muster plötzlich nicht mehr in der Mode ist, oder in Form von fertiger Kleidung, die weggeschmissen werden am Ende der Mode, der Saison oder wie auch immer. Und diese ganze Verschwendung tritt Fräulein Brüsselise ganz, ganz gezielt entgegen. Und ich finde das ein bewunderswerte Unternehmen und Initiative. Wollte ich auch noch nennen dazu. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zur Struktur der Kleidungsindustrie überhaupt. Weil, wenn man so im Laden steht, da hat man dann auch einfach verschiedene Marken. Wie gehören die denn zusammen? Worin unterscheiden die sich jetzt auch in ihrer Arbeitsweise, Herstellungsweise? Weil ich habe es jetzt selbst, also ich war in Marokko, auch mal Textilfabrik besichtigt und dort wurde zum Beispiel immer Kasaba produziert, aber komplett, also vom Zuschnitt bis Euro-Etikett und eingetütet und ist dann so verschickt worden. Deswegen frage ich mich.
Achso, ja. Dann ist ein Gegenbeispiel für das, was ich genannt habe, dass genau. Die Kleidungsstücke praktisch. Ja,
also einfach wieder
das gibt es auch.
So
ja.
Sind
zwischen den Interessant. Sarah ist das.
Sarah.
Wie?
Müssen wir uns mal informieren?
Ja, ich weiß, also ich weiß von was man, ich weiß nicht, ob Zara-Fabriken auch die Menschen, also wie waren die Zustände in der Textilfabrik?
Also ist das, man kommt da ja nicht so einfach rein in diese Fabriken.
Ja. Okay. Da ist schon ein Zeichen, also ein schlechtes Zeichen.
Ja, das war so ein bisschen auch vielleicht eine Vorzeigefabrik, weil die da tatsächlich eine Schneiderinnenausbildung auch angeboten haben. Oftmals ist das ja so, also dass da jetzt keine Ausbildung stattfindet, sondern die Arbeiterinnen einfach arbeiten. Wie so genau die arbeitsrechtlichen Aspekte waren, haben die uns nicht erzählt. Mhm. Das war also so von der Klimaanlage hat auch gefehlt, das war auch schlecht. Ja, also ich denke, das war eher so ein Mittelding. Also wir haben als Vorzeigeprojekt und so betont, dass sie halt da den Ausbildungen gewähren, dass sie dann ein Zertifikat bekommen und so weiter. Aber ich habe dort mit vielen Frauen auch gesprochen, die in der Textilindustrie arbeiten, und das war von den Arbeitsbedingungen eben jetzt ähnlich. Ich weiß aber nicht genau, wie das da jetzt, also was die genau da hergestellt haben am Markt. Und in dem speziellen Fall haben die tatsächlich halt vom Zuschnitt bis zum Etikett wurde das alles da direkt gemacht. Wir hatten auch zum Beispiel Erste-Hilfe-Maßnahmen, das ist ja auch woanders empfehlen. Dann haben wir auch gesagt, sie kriegen regelmäßig Schulung und so, weil sie sind dann natürlich von der Geschäftsleitung umgeführt worden. Also, da hatte ich jetzt nicht die Gelegenheit, mit den Arbeiterinnen zu sprechen.
Ja, das ist schon interessant. Also wie gesagt, die Clean Clothes Campaign seit 30 Jahren hat zumindest einige Konzerne ein schlechtes Gewissen gegeben. Und die meisten Konzerne versuchen auch, so eine Vitrine aufzustellen. Also in einer kleinen Ecke eine ganz ordentliche Produktionskette vorzeigen zu können. Die meistens eine kleine, also ich weiß auch von einem Projekt in Ägypten, was auch sehr, sehr gut sein soll, aber es beschäftigt vielleicht 500 Frauen, und in ganz Ägypten sind mehr als 35.000 in der Textilindustrie beschäftigt. Also es ist wirklich eine Frage von der Größe und von dem Verhältnis. So. Zum Beispiel, ja, also welche Politik die Konzerne haben und wie unterscheiden sie sich? Es gibt zum Beispiel ein immer wieder zitiert von Aktiven, C&A. C&A hat lange seine Mitarbeiter geschult auf die Probleme der Textilherstellung. Das heißt, die Mitarbeiter in Europa, in den Geschäften, wussten Bescheid meistens, also wo das, was sie verkauft haben, hergestellt war und unter welchen Bedingungen, also ungefähr. Die haben natürlich die ganze Zulieferkette nicht gewusst, weil sogar die Geschäftsleitung das nicht wusste. Aber ein wenig haben sie schon informiert, und sie haben auch Schulungen organisiert, wo auf die Probleme in der Textilindustrie hingewiesen wurde, also in einer abgeschwächten Form vielleicht, aber trotzdem. Und C&A hat sich auch lange gegeben als ein guter Betrieb, familienorientierter Betrieb, wo die Elternzeit ganz früh gewährt worden ist, bevor es gesetzlich verordnet wurde. Das heißt, auch die Arbeitsrechte in Deutschland besser eingehalten worden sind, zum Teil als in anderen Geschäften. Man weiß mittlerweile, dass diese katastrophalen Zustände, die es in der dritten Welt gibt, hier ausufern. Das heißt, bei Aldi, Kik und Lidl, könnte man genauso stark für die Arbeiterrechte, Arbeiterinnenrechte eintreten als in Nicaragua oder in Marokko oder sonst wo. Weil eben diese Discounter auf Niedrigpreise getrimmt sind und eben die Arbeit, also noch präsent ist wahrscheinlich der Fall von, wie hieß sie denn, diese Frau Emily, die dann gefeuert worden ist für 2 Cent Unterschied in der Kasse und dann geklagt hat und wieder eingestellt worden ist. Also ich glaube, dass diese Fälle, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen weltweit nicht dieselbe ist, also je nach Konzern. Es gibt Konzerne, die da etwas weniger schlecht sind, insbesondere wenn sie eine lange Tradition haben von familienorientiertes Unternehmen, von Gewerkschaftsstrukturen und so. Und da ist zum Beispiel das Beispiel von C&A wird immer wieder genannt. Also das ist ein Konzern, wo zwar die Zulieferkette überhaupt nicht beobachtet wird, wie bei Hess Natur, wo das sich als so schwierig erwiesen hat, aber zumindest in ihren Geschäften in Deutschland, in ihrer Vermarktungspolitik haben sie nicht diese katastrophalen Zustände, die es bei Discounters oder so gibt. Und das ist schon erstmal erwähnenswert, auch wenn es nicht die ganzen Probleme in der dritten Welt löst. Das ist schon erstmal etwas zumindest. Und ja, je klassischer die Linien sind von der Kleidungsart, die da dargestellt sind, das heißt, umso klassischer die Linien, die Kleidungs-, die Mode ist in einem Geschäft, umso unwahrscheinlicher ist der Zeitdruck bei der Herstellung am anderen Ende. Also das muss man sich in dem Kopf behalten. Wenn ich ein T-Shirt kaufe oder ein Jean, der total aus, also extrem nach der heutigen Trend ist, dann sind bestimmt die Arbeitsbedingungen in der Herstellungskette ganz viel schlechter, als wenn ich eine zeitlose Hose kaufe, die ich vor 4 Jahren auch gefunden hätte und in 4 Jahren wahrscheinlich weitertragen kann, weil er völlig unauffällig ist und in jeder Mode passt. Also da muss man sich auch dieses Bewusstsein im Kopf haben, wenn man einkauft. Also ich finde, dass diese ganze Verantwortung zu übernehmen, das läuft ein wenig gegen den Trend, was im Moment in der Industrieländer präsent ist, zum Beispiel sich als Fashion Victim zu profilieren. Das machen zunehmend Frauen oder machen immer wieder mal Frauen. Ich finde der Ausdruck selbst unheimlich problematisch. Wer hat denn überhaupt die Verantwortung, wenn man sich selbst als Käuferin, als Victim, als Opfer darstellt? Also es ist eine Unübernahme von Verantwortung, die an der Grenzen der Machbarkeit, also finde ich, ausufert. Das ist kaum zu fassen. Natürlich sind, also wir sind überhaupt nicht Opfer von der Mode. Wir sind die mitgestalten und wir können auch mit klarem Kopf über Mode und Bekleidung denken. Nicht, also sich als Opfer zu präsentieren, finde ich eine ganz fatale Aufgabe von, also Unübernahme von Verantwortung, das finde ich besonders katastrophal.
Ja. Ich finde, der Stand mit Hess Natur, weil Hess Natur ja von Akamu abgesprochen wurde.
Ja, ich weiß.
Wie ist das jetzt im Augenblick mit den christlichen Initiativen in der Nähe? Weil ich glaube, das ist ja Hess Natur von einem Rüstungskonzern.
Ja. Ein großes Problem. Ich wollte das lieber nicht erwähnen. Also, ich hoffe, du kennst dich besser aus als ich. Also ich habe davon gehört und wollte es lieber nicht erwähnen, weil ich mir mit den ganzen Zusammenhängen nicht sicher war. Aber ja, ich weiß nicht, ob alle das Bescheid wissen oder ja, also ob es eine gekannte Geschichte ist. Also Hess Natur ist beinahe pleite gelaufen. So viel. Und es gab ein Übernahmeangebot von einem großen Konzern, der auch in der Rüstungsindustrie tätig ist. Und dann haben sich die Kunden zusammen zu einem Verein oder einem, ich weiß nicht, Verband formiert und haben dagegen protestiert und haben angeboten, eine Kundenkooperative zu gründen und Hess Natur selbst zu übernehmen. Also nicht diese Übernahme praktisch zu vermeiden und zu verhindern. Der Stand der Sache ist bis jetzt, dass die Verhandlung noch nicht fertig ist. Ja? Also ich glaube, dass es jetzt... und die ganzen finanziellen Hintergründe kenne ich nicht genug. Also tut mir leid, da kann ich auch nicht sagen, wieso das. Oder vielleicht bekommt ihr am Donnerstag eine bessere, technisch versierte Referentin, die das besser einleuchtet.
Was man selber noch tun kann, das ist nicht sonderlich angenehm, gleichwohl, denke ich, hilft es, also in jedem Geschäft, in dem man was kaufen möchte, auch fragen, wissen Sie als Vertreterin hier dieses Geschäfts, woher und wie es hergestellt wurde. Die verweisen vielfach auf die Geschäftsleitung, man bekommt dann auch einen Zettel mit, muss man halt schreiben. Also man kann was machen, es ist mühsam. Und es ist nicht angenehm, in den Geschäften zu fragen. Das muss man sich eine dicke Haut zulegen. Aber ich denke, aufgrund dieser Fragen und anderer Aktionen hat es schon ein ganz bestimmtes Bewusstsein geschaffen. Und sei es das, dass man das vertuschen muss. Ja,
ja, genau.
Und ich denke, ein niedriger Preis hier bei uns muss einen wachrufen, dass er, dass die Kleidungsstücke unter unmenschlichen Bedingungen hergestellt sind.
Weil man da ja auch sagen muss, dass ein T-Shirt von Aldi für 2,99 nicht schlechter produziert wird als ein T-Shirt von Nike für 80 Euro.
Zum Beispiel.
Das stimmt. Mhm. Das stimmt auch.
Ja.
Ja. Also Versace zum Beispiel, das, ich glaube, das ist ein, ich habe noch kein, in meinem ganzen Leben niemals ein Versace-Artikel gekauft, weil ich glaube, das ist in einer Preisstufe, das weit über den Durchschnitt ist. Aber das ist eine Luxusmarke, italienische Luxusmarke. Die hat sich zum Beispiel in Bezug auf Sonnenstrahlung von Jeans verweigert, das kontrollieren zu lassen und die Gesundheitsschäden auszugleichen. Versace, also eine Luxuskette. Das heißt, Marken, die die größten Profite einkassieren, sind nicht unbedingt diejenigen, wo die Arbeitsrechte eingehalten werden, im Gegenteil. Ihre Profite setzen sie in Werbung ein, setzen sie woanders ein, in Sponsoring ein. Und das ist auch einer von der Zwiespalt, die wir bei der Frauenfußball-WM beobachten. Die teuersten Sportkleidung sponsort Fußball-WM-Mannschaften, egal von Frauen oder von Männern, aber dieses Jahr sind Frauen eben aktuell. Und das hat keine Verbesserungsauswirkung auf die Herstellung, im Gegenteil. Das heißt, für die WM mussten unheimlich viel Fun-Artikel angefertigt werden, unheimlich viel Sportartikel angefertigt werden, in aller Eile, weil das alles für die WM zusätzlich zu der normalen Produktion praktisch gemacht werden musste, in unheimlich kurzen Fristen etc. Das heißt, die Frauen-WM, die eigentlich die CCC immer gehofft hat, das wird ein Thema, dann wird Sportbekleidung ein Thema sein, da kann man auch ein wenig Druck machen, das hat die Gegenwirkung gehabt. Das hat die Arbeiterinnen, die Situation der Arbeiterinnen in der Textilbranche noch verschlechtert. Also es ist traurig, aber... Ja, und das, was Ökologie angeht, da sind die Sportartikelhersteller die Ersten, die sagen, wir benutzen nur Bio-Baumwolle. Ja, wenn man einen Sportartikel guckt, aber es gibt 0, irgendwas Prozent Baumwolle in dem Ganzen. Ja, die können sagen, wir benutzen nur Bio-Baumwolle. Super, also damit wird niemand geholfen.
Ja,
also wenn es keine Fragen mehr gibt, können wir vielleicht schließen. Ich habe die Zeit nicht gesprengt.
Okay, ja, danke schön.
Wenn der die Firma diesen Weg geht, dann ist natürlich die ganze Zulieferer überwachen zu gut. Das ist das Problem.